Was ist der Schlüssel zu echtem Glück? Könnte es dieser Schlüssel hier sein? Er könnte zum Beispiel eine Schatztruhe öffnen oder die andere wertvolle Dinge erschließen. Was kann aber dieser Schlüssel nicht? Er kann dir nicht die Tür öffnen, damit du Jehova nahe sein oder nahe bleiben kannst. Und er kann dir auch nicht den Glauben erschließen, den du für deinen gottgefälligen Lebenswandel benötigst. Was ist denn nun der Schlüssel zu echtem Glück? Die Antwort wird uns das nachfolgende Drama gleich geben. Bei allem, was wir jetzt sehen und auch hören werden, wollen wir noch zwei wichtige Aspekte kurz betrachten und sie, wenn möglich, während des Dramas uns ab und zu in den Sinn zurückrufen. Wenn ihr so lieb seid und mit mir gemeinsam eure Bibel aufschlagt, und zwar in Micha Kapitel 6, Vers 8. Micha Kapitel 6, wir wollen uns den Vers 8 anschauen. Hier kommen die zwei Aspekte zum Tragen. Der erste Aspekt dreht sich um Jehova und der zweite dreht sich dann um uns. Wollen wir dabei jetzt einmal darauf Acht geben. So, wenn wir jetzt Micha Kapitel 6 gefunden haben, Vers 8. Also jetzt der erste Aspekt. Er, also Jehova, hat dir, kann auch sagen mir, mitgeteilt, o Erdenmensch, was gut ist. Das wollen wir uns ganz fest einprägen. Alles, was uns Jehova mit auf den Weg gibt, was er uns rät, auch durch das Drama jetzt, er meint es nur gut mit uns. Und deswegen sagt er jetzt im zweiten Teil zu uns sozusagen, und was fordert Jehova von dir zurück, als Recht zu üben, Güte zu lieben und bescheiden zu wandeln mit deinem Gott? Also man kann das auch zusammenfassen mit, was fordert Jehova von uns zurück, als gehorsam zu sein. Er sagt quasi zu uns, zu dir, zu mir, weißt du, lieber Heinz, sei einfach gehorsam, vertraue einfach auf mich, dann geht es gut aus. Ich meine es gut mit dir. Das ist die Aussage von Micha 6, Vers 8. Aber wir machen uns nichts vor, gehorsam zu sein, ist nicht immer leicht. Es fällt manchmal uns schon recht schwer. Vielleicht auch so, was den Abstand zur Welt anbelangt. Das mag nicht immer so einfach sein. Wenn wir so die Dinge, die die Welt zu bieten hat, um uns herum sehen, haben wir vielleicht manchmal das Gefühl, uns mag das eine oder andere entgehen. Und deshalb wollen wir ernsthaft darüber nachdenken. Nein, wir wollen Jehova darum beten, dass der Schlüssel zu echtem Glück nicht unser Wohnungs- oder Autoschlüssel wird. Oder dass sich unser Äußeres nicht zur Schlüsselfigur erhebt. Oder dass die Entspannung in unserem Leben keine Schlüsselstellung einnimmt. Oder dass das Beschaffen unseres Lebensunterhaltes für uns nicht zur Schlüsselrolle wird. Oder dass wir den Schlüssel zum Erfolg niemals in Bildung und in materiellen Dingen sehen mögen. Ja, beten wir auch darum, dass weltliche Dinge nie zu unseren Schlüsselgedanken werden. Was auch immer ein solcher buchstäblicher Schlüssel für uns bedeuten kann, verlieren wir nie aus dem Sinn, was der Schlüssel zu echtem Glück ist. Durch den Apostel Paulus ermuntert Jehova uns in 2. Korinther 5, Vers 7, durch Glauben zu wandeln und nicht durch Schauen. Und genau darum dreht sich das nun folgende Drama. Achten wir doch bitte darauf, was uns persönlich helfen kann, unseren Weg durch Glauben und nicht durch Schauen zu gehen. Wir befinden uns jetzt im Jahr 66 unserer Zeitrechnung in Jerusalem und die nachfolgenden Ereignisse und Handlungen ziehen sich dann über die Monate und Jahre bis hin 70 unserer Zeitrechnung. Zwar kann niemand von uns genau wissen, was sich damals so genau abgespielt hat und wie alles so sich zugetragen hat. Aber wir wollen einmal aufmerksam beobachten, was sich durchaus abgespielt haben könnte.
Denn dein Vater müsste schon längst wieder zu Hause sein. Oh, ich habe ja so Angst.
Mutter, da laufen ganz viele Leute zusammen.
Zum letzten Mal jetzt, Citri. Geh weg von dem Fenster.
Aber da ist was passiert. Ich will doch nur wissen, was die Leute rufen.
Das müssen die Römer sein. Die haben die Mauern durchbrochen. Oh, was denn jetzt? Oh nein. Wo ist denn bloß dein Vater? Und was, wer denn nicht kommt? Ach, Jehova, bitte, beschütz ihn doch. Kannst du ihn irgendwo sehen, Citri? Ach, Jehova, bitte, bitte hilf uns doch.
Kannst du ihn sehen, Citri? Ich sehe ihn.
Rahl, ich hab was Neues.
Wo bist du nur gewesen?
Ich hab's dir doch gesagt, bei den Ältesten. Stell dir nur vor, was passiert ist.
Du warst über eine Stunde weg. Ich hatte schon Angst, sie hätten dich verschleppt oder gar umgebracht. Die Römer kommen. Sie müssen jeden Moment hier sein.
Rahl, das will ich dir doch gerade erzählen. Die Römer kommen eben nicht. Sie sind nicht in die Stadt eingedrungen. Im Gegenteil, sie...
Ich war schon krank vor lauter Angst.
Jetzt beruhig dich erstmal. Ich bin jetzt da. Und ich verspreche dir, ich weiche dir nicht mehr von der Seite. Aber jetzt hör mir endlich zu. Die Römer ziehen ab.
Was? Sie ziehen ab?
Es ist unglaublich. Erst gestern haben sie die Tempelmauer untergraben. Die Stadt gehörte schon ihnen. Und jetzt ziehen sie sich zurück. Das ist die Hand Jehovas. Ist dir klar, was das heißt?
Vater, Vater, da rennen lauter Männer mit Schwertern und Pfeil und Bogen zum Tor.
Als Älteste haben wir heute gebetet und hin und her überlegt, wie wir Jesus gehorchen und aus Jerusalem fliehen können. Aus einer belagerten Stadt kann man nicht einfach rausspazieren.
Na, da würden sich die Römer aber freuen.
Und wie wir darüber reden, stürmt plötzlich der Sohn von Joel rein und erzählt, dass die Römer abziehen. Das ist es. Das ist unsere Chance. Wir müssen heute noch hier raus, noch bevor es dunkel wird.
Und was ist mit meinem Bruder Beraja? Hast du ihn irgendwo gesehen?
Nein. Aber ich habe Nahum Bescheid gesagt. Er packt seinen Karren. Er will so viel wie möglich mitnehmen.
Ah, oh, Shebuel, hätten wir nur auch so einen Karren.
Vater, gehen denn alle Brüder weg?
Ja, Citri. Die Ältesten sind gerade dabei, jeden zu informieren.
Und die Älteren?
Für die ist auch gesorgt. Ethan kommt mit uns.
Oh, schön. Den mag ich. Wo ist er denn?
Er kommt gleich, Citri. Die letzten paar Tage hat er alle Brüder besucht, ihn aus seinen Schriftrollen vorgelesen und ihnen Mut gemacht.
Er ist so ein lieber Mensch.
Los, wir müssen uns beeilen. Rahel, hast du schon gehört?
Beraja, ja, die Römer ziehen ab.
Die ziehen nicht nur ab, wir jagen ihnen nach. Die werden teuer dafür bezahlen, dass sie es gewagt haben, Gottes heilige Stadt anzugreifen.
Vater, ob der Engel Jehova sie erschlägt, wie damals die Assyrer?
Ha, das braucht er nicht, Citri. Das erledigen wir schon selbst.
Wir verlassen die Stadt, Beraja.
Was? Ihr wollt gehen? Aber warum denn? Wo wollt ihr denn hin?
Denk doch mal dran, was Mutter immer erzählt hat, als wir noch klein waren. Dass Jesus gesagt hat, wenn ihr Jerusalem von Heeren umlagert seht, dann flieht in die Berge. In dieser Stadt wird es eine große Drangsal geben und viele werden durch das Schwert umkommen.
Durch welches Schwert denn? Wessen Schwert? Die Römer ziehen sich zurück. Unsere Leute machen sich auf, ihnen nachzujagen. Das ist ein großer Tag für das jüdische Volk. Ein Tag der Befreiung, der in die Geschichte eingehen wird. Lass dir von niemand was anderes einreden.
Beraja, nicht Jerusalem wird heute von Jehova befreit, sondern seine Diener.
Seine Diener? Du meinst damit euch. Euch Christen, stimmt's? Und was ist mit mir, deinem Bruder? Bin ich denn für Gott gar nichts? Wofür halte ich denn den Sabbat? Wofür gehe ich in den Tempel beten? Ich bin doch auch ein gottesfürchtiger Mensch.
Ach, Beraja, bitte. Nicht schon wieder.
Du stürzt meine Schwester ins Unglück.
Du musst mitkommen, Beraja. Dein Leben hängt davon ab.
Wo wollt ihr denn hin?
Nach Norden, nach Pella.
Wie seid ihr denn völlig übergeschnappt? In eine heidnische Stadt? Das ist doch der blanke Wahnsinn. Bleibt hier, hinter diesen dicken Mauern. Hier seid ihr in Sicherheit.
Hier sind wir in Gefahr.
Da draußen sind jede Menge Banditen unterwegs, die nur darauf warten, wie Bestien über euch herzufallen. Das ist viel zu gefährlich auf den Straßen.
Du musst unbedingt mit uns kommen.
Wen kennt ihr denn überhaupt in Pella? Wovon wollt ihr denn da leben? Es ist bald Winter, begreift ihr es denn nicht?
Beraja, wo bleibst du denn? Die Männer werden schon ungeduldig.
Ich muss weiter. Ich flehe euch an, lasst mich nicht allein. Ich hab doch sonst niemand, nur meine Schwester. Ihr brecht mir das Herz. Sei kein Unmensch, sie ist mein Ein und Alles.
Shemuel, ich glaube, ich muss hier bleiben.
Aber Rahel, du darfst nicht schwach werden. Ausgerechnet jetzt.
Ich kann mir nicht helfen. Die letzten Tage, das war einfach zu viel für mich.
Komm schon, mein Liebling. Vertraust du nicht mehr auf unseren Vater in den Himmel?
Doch, schon.
Dann komm mit. Wir müssen unbedingt fliehen.
Der Friede Jehovas sei mit euch.
Ethan, herzlich willkommen. Bist du reisefertig?
Ja, aber es tut mir so weh, wenn ich daran denke, was der Stadt widerfahren wird.
Kommen noch andere mit?
Jetzt noch nicht. Größere Gruppen fallen so sehr auf. Wir vier können zusammenbleiben. Die anderen treffen wir auf der Straße nach Jericho. Die meisten verlassen die Stadt einzeln oder zu zweit.
Von Jericho aus geht es dann nach Norden, durch das Jordantal, hinüber nach Pella. Die Römerstraße meint mir wohl irgend möglich.
Mehr nimmst du nicht mit, Ethan?
Was soll ich denn noch mitnehmen?
Ich weiß auch nicht.
Ich brauche nicht viel. Hauptsache, ich habe meine Schriftrollen dabei.
Dann los! Was du noch brauchst, bekommst du von uns. Du bist doch wie ein Vater für uns.
Vater, kann ich meine Flöte mitnehmen?
Was hast du denn, mein Liebling?
Ach, wenn Beraja doch nur auf uns hören würde.
Das würde ich mir auch wünschen. Seid ihr alle soweit?
Was wir vergessen haben?
Was denn?
Meine kostbaren Öle, du weißt schon, die in den Alabasterfläschchen aus Ägypten, die sind ein Vermögen wert.
Wir gehen nicht zurück.
Du kannst ja hier warten. Ich lauf schnell heim und hol sie.
Kommt nicht in Frage. Die meisten Brüder, wenn nicht sogar alle, sind schon längst aus der Stadt weg. Jesus hat gesagt, wir sollen uns beeilen. Das weißt du ganz genau. Wenn wir noch mehr Zeit verlieren, schaffen wir es am Ende nicht vor der Vernichtung.
Aber ich bin doch gleich wieder da.
Nein.
Na,
was denn noch?
Und wenn die Vernichtung gar nicht so schnell kommt?
Du meinst, wenn sich Jesus geirrt hat oder uns auf den Arm nehmen wollte?
Es ist nur, wir haben so viel zu verlieren, unser ganzes Haus.
Ich habe doch alle Türen abgeschlossen.
Ganz sicher?
Ja, Abital, es ist alles fest verschlossen. Und den Schlüssel habe ich hier bei mir.
Zeig ihn mir, sonst mache ich heute Nacht kein Auge zu.
Jetzt ist aber gut, beruhig dich. Man bräuchte schon einen Rambock, um in unser Haus einzubrechen.
Ram?
Was?
Und was wird aus unserem Geschäft?
Gideon kümmert sich darum. Falls nach der Vernichtung überhaupt noch was übrig ist, er hält Shebul und mich sowieso für verrückt, weil wir die Stadt verlassen.
Du hast Gideon das Geschäft anvertraut? Der ist doch gar kein Bruder.
Ja, wen denn sonst? Die Brüder sind doch alle weg.
Ich trau dem aber nicht.
Er arbeitet seit 18 Jahren für Shebul und mich und kennt das Geschäft. Sonst ist doch keiner mehr da. Vorsicht jetzt, die Männer da am Tor sind Zeloten.
Ach nein, wo wollen wir denn hin? Guter Mann, ich bin der Weinhändler Naham.
Und das ist Abital, meine Frau. Wir möchten Freunde im Norden besuchen.
Und mit all dem wollt ihr wohl seine Familie ernähren und einkleiden? Mir kommt es eher so vor, als ob ihr euch aus dem Staub machen wollt.
Nein, nein, ganz und gar nicht, mein Bruder. Ihr kennt doch die Frauen. Sie nehmen immer das halbe Haus mit auf die Reise.
Ihr lügt! Ihr seid wie die Heiden. Ein schöner Römerfreund, den wir hier haben. Die laufen davon und ihr ihnen hinterher.
Das stimmt nicht.
Ich bin ein gottesfürchtiger Mann. Bitte, lasst uns durch.
Ihr wisst doch genau, dass jeder Mann hier gebraucht wird. Die Mauern müssen repariert werden. Wir brauchen Soldaten. Es sind Waffen zu schmieden. Jetzt, wo wir euch am dringendsten brauchen, verlasst ihr die Stadt.
Ich flehe euch an. Lasst uns durch. Hier, ich habe etwas für euch. Das ist der beste Rotwein von ganz Jerusalem.
Bah, ihr widert mich an.
Den kenne ich doch. Der ist doch ein Christ.
Die sind genauso schlimm wie die Römer. Abtrünnige sind das. Ein verfluchtes Pack. Die wollen nicht für uns kämpfen. Den übernehme ich.
Lass ihn in Ruhe. Er kann gehen. Mit Christen können wir sowieso nichts anfangen.
Vielen Dank, mein Herr. Gott segne euch.
Nehmt den Karren.
Aber mein Herr!
Der Karren bleibt hier. Schert euch weg, Christengesindel, und lasst euch bloß nicht mehr hier blicken. Kreuzt ihr hier wieder auf, wird euch nicht mal mehr euer Erlöser helfen können. Darauf könnt ihr Gift nehmen.
Oh, Naham, tun wir auch wirklich das Richtige?
Uns bleibt nichts anderes mehr übrig. Los, weiter. Bis hier haben wir es schon geschafft. Reise weit weg von Jerusalem, auf dem freien Feld, unbewaffnet, auf Gedeih und Verderb, jedem Straßenräuber und Mörder ausgeliefert.
Nein, nein. Unser Gott ist wie eine Festung für alle, die ihm treu sind. Und wir sind unserem Glauben treu geblieben. Wir haben nichts zu befürchten. Jehova wird für uns sorgen.
Ach, Ethan, wenn ich doch nur deinen Glauben hätte.
Aber du hast Glauben, Shebuel. Geh weiter den Weg der Wahrheit, dann passiert nichts.
Ich mache mir zu viel Sorgen. Nur gut, dass wir Rahel und Sitri in der Herberge unterbringen konnten. Die waren todmüde. Bald wird es dunkel. Was denkst du, wie lange wir noch auf Naham und Abital warten?
Sie sind jetzt wohl unterwegs. Wenn sie bis Tagesanbruch noch nicht da sind, gehe ich zurück und schaue nach ihnen.
Auf gar keinen Fall. Wenn das nötig wird, mache ich das. Naham und ich sind von klein auf enge Freunde und Geschäftspartner. Schon als Kinder haben wir Vogelfängern ihre Beute abgekauft, die Vögel dann gezähmt und sie als Haustiere weiterverkauft. Oft haben wir auch biblische Geschichten nachgespielt. Nahum war Jesus oder einer der Apostel. Und ich habe meistens den Kranken gespielt, der geheilt wurde, oder den Toten, der auferweckt wurde.
Habt ihr denn je einmal Flucht aus Jerusalem gespielt?
Nicht, dass ich wüsste. Es ist schon lange her. Darüber geredet haben wir im Laufe der Jahre zwar des Öfteren, aber wir hätten nicht gedacht, dass wir das Ende noch erleben würden. Immerhin hat Nahum gleich richtig reagiert, als es jetzt soweit war. Ich wünschte nur, ich hätte einen Karren für unsere Sachen.
Tja, der Karren. Ich hoffe, der ist nicht das Problem.
Wieso?
Na, Jesus hat gesagt, wer auf dem Hausdach ist, der soll nicht nochmal ins Haus gehen, um seine Sachen zu holen. Für mich ist das, alles stehen und liegen zu lassen. Ob es wirklich klug von den beiden war, so viel mitzunehmen?
Ich hoffe nur, dass sie bald kommen. Du musst doch müde sein. Willst du dich nicht etwas ausruhen? Ich passe inzwischen auf.
Vielleicht hast du recht.
Ethan, da kommt jemand.
Meine Brüder, bin ich froh, euch zu sehen. Was für ein schwarzer Tag, so schwarz wie diese Nacht.
Was ist los?
Man hat uns ausgeraubt. Wir hatten alles gepackt, Kleidung, Lebensmittel, Wertsachen. In den Straßen war Freudentaumel. Die Leute haben gelacht, vor Freude geweint. Uns hat keiner groß beachtet, bis wir ans Stadttor kamen.
Die Männer hatten Schwerter.
Und wir waren machtlos.
Sie haben unsere Karren gestohlen, mit allem, was drauf war. Verbrecher, man sollte sie steinigen.
Alles ging so schnell, viel zu schnell. Ethan, du hast uns so wenig Zeit gelassen. Und jetzt schau dir an, was uns passiert ist. Vielleicht wäre es klüger gewesen, abzuwarten, bis es wieder etwas ruhiger wird.
Na, mein Bruder. Es tut mir wirklich sehr leid, dass ihr das durchgemacht habt. Das mit den Männern muss furchtbar gewesen sein. Andererseits, wir haben alle viel zurücklassen müssen. Wir haben genau das getan, was Jesus uns geboten hat. Seit vielen Jahren haben wir damit gerechnet, dass es so kommt. Und das weißt du.
Ich kann nur hoffen, dass du damit recht behältst.
Kommt, meine Freunde, ich helfe euch tragen. Die anderen sind in einer Herberge, ganz in der Nähe.
Fremder, bist du verletzt?
Verfluchte Straße! Verfluchte Dunkelheit! Mein armes Knie!
Das sind ja römische Schwerter.
Her damit! Sie gehören mir! Schafft euch selber welche!
Wie meinst du das?
Auf der Straße nach Norden. Erschlagene Soldaten. Unzählige.
Römer?
Ja, ja. Schwerter, Rüstungen, Vorräte. Ich konnte gar nicht so viel tragen. Schaut doch selber nach. Bald müssen die Römer sogar ihre Rammböcke, Katapulte und Belagerungsmaschinen zurücklassen. Wie viel man in Jerusalem wohl für so einen kommen würde? Ihr seid unbewaffnet. Wollt ihr mir nicht ein Schwert abkaufen? Die haben Offizieren gehört. Das sieht man am Griff.
Wir sind Sklaven Gottes des Höchsten, Jünger Jesu Christi. Wir sind in diesem Krieg neutral und tragen keine Waffen.
Wenn ihr kein Schwert tragt, kann es euch schnell passieren, dass ihr Sklaven von jemand ganz anderem werdet.
Unsere Waffen sind ausschließlich geistiger Natur.
Dann seid ihr völlig wehrlos. Gott steht euch bei.
Wer fest zu ihm hält, den lässt er nie im Stich.
Hab ich einen Hunger? Habt ihr nicht was zu essen für mich?
Ja. Hier.
Nimm das Brot und etwas Fisch.
Danke, mein Freund. Sag mal, was macht ihr überhaupt hier draußen? Mitten in der Nacht? Ach, ist ja auch egal. Hier, ich lasse euch dieses Gutschwert da. Ihr werdet es brauchen können. Die Straßen sind gefährlich. Vor allem nachts. Lebt wohl, Fremde, und Gott segne euch dafür, dass ihr euer Essen mit mir geteilt habt.
Die Römer sind aus Jerusalem abgezogen. Und wenn das stimmt, was der Mann sagt, sind sie komplett auf dem Rückzug. Ob wir ihm wirklich glauben können?
Warum sollte er uns anlügen?
Naja, ich habe gedacht, die Stadt würde durch das Schwert fallen, sobald wir sie verlassen hätten. Jesus hat doch gesagt, es wäre wie in den Tagen Lots. Lot ist aus Sodom geflohen und noch am selben Tag hat es plötzlich Feuer vom Himmel geregnet.
Worauf willst du hinaus, Nahum?
Na, wenn die Römer wirklich abziehen, dann können sie doch die Stadt nicht vernichten. Es sei denn... Moment mal, genau, das muss es sein. Das ist gar kein Rückzug. Ha, das ist eine Falle, ein raffinierter Trick. Die wollen die jüdischen Kämpfer aus der Stadt locken, wie damals Josua vor Ai.
Da könntest du recht haben.
Warum sonst würde Gallus einfach abziehen? Römische Soldaten liegen im Hinterhalt und warten nur darauf anzugreifen. Wie ein Löwe, der sich auf seine nichtsahnende Beute stürzt. Das muss es sein. Stimmt, Shebuel? Warum sonst hätte Jesus uns geboten, so schnell zu fliehen? Habe ich recht? Ethan, was meinst du?
Was zählt, ist, dass wir getan haben, was Jesus uns geboten hat. Mir blutet das Herz, wenn ich an Jerusalem denke. Lasst uns gehen. Wir sind alle tot.
Ich brauche das, um mein Fleisch zu schneiden.
Willkommen, meine Brüder. Wir haben euch schon erwartet. Ich bin Jonathan, der Sohn von Josia, dem Zimmermann. Willkommen in Pella. Kommt ihr aus Jerusalem?
Ja, ich heiße Ethan. Das sind Shebuel, seine Frau Rahel und ihr Sohn Zitri. Und hier haben wir Nahum und seine Frau Abital.
Lieb von dir, dass du uns entgegengekommen bist.
Die anderen aus Judäa und Jerusalem haben euch angekündigt. Unsere Ältesten haben Unterkünfte für euch alle besorgt. Kommt mit, ihr müsst müde sein. Wir haben etwas zu essen für euch.
Ach, Gott sei Dank, dass wir da sind. Ich verhungere fast.
Das werden wir gleich ändern, meine Schwester.
Habt ihr was aus Jerusalem gehört? Ist die Stadt gefallen?
Darüber nicht, nur etwas über die Römer.
Sind sie zurück nach Jerusalem marschiert?
Ganz im Gegenteil. Habt ihr nicht gehört, was bei Bethoren passiert ist?
Nein, was denn?
Als das Heer auf dem Weg dorthin durch einen Engpass musste, haben die Juden sie von oben mit Pfeilen beschossen, bis es zu dunkel wurde. Nur das hat die Römer vor einer Katastrophe gerettet. Sie flüchteten sich nach Bethoren. Allerdings haben die Juden die Stadt umzingelt. Darauf hat Gallus 400 Männer auf den Verschanzungen postiert und sie die ganze Nacht die Losungen der Lagerwachen rufen lassen, damit die Juden glauben sollten, die Truppen wären noch da. Aber er ist mit ihnen aus der Stadt geschlichen und zur Küste marschiert.
Was ist mit den 400 Männern passiert?
Die Juden haben sie bei Tagesanbruch alle umgebracht. Das Heer aber war entkommen und sie konnten es nicht mehr einholen. Doch immerhin haben die Juden über 5000 Römer getötet, sagen sie jedenfalls. Sie selbst hatten kaum Verluste und sind unter Siegesgesängen wieder in Jerusalem eingezogen. Man sagt, Gott hätte die heilige Stadt vor Rom gerettet, wie bei König Hiskia vor den Assyrern.
Vielleicht haben sie recht.
Diese Demütigung lassen sich die Römer nicht gefallen. Sie werden sich fürchterlich dafür rächen.
Bei all den Gerüchten weiß man nie so genau, was stimmt und was nicht. Aber was ich euch gerade erzählt habe, scheint wirklich zu stimmen.
Vielen Dank, Jonathan, dass du uns abgeholt und dich darum gekümmert hast, dass wir gut unterkommen.
Kommt nur mit. Ihr werdet sehen, wie gut Jehova zu uns ist.
Na, worauf haben wir uns nur eingelassen? Schau dich hier mal um. Was für ein grauenhafter Ort. Ich meine, wir waren zu voreilig.
Ich weiß, ich weiß.
Muss. Mehr Getreide hatten sie nicht für mich. Ach, ich hab das alles hier so satt. Diese Eiseskälte. Oh, mir fehlt mein schönes Zuhause. Oh, ich habe es so satt, unter Nichtjuden zu leben. Die sind sowas von unkultiviert. Ich traue ihnen einfach nicht über den Weg. Und sogar einige unserer Brüder hier sind mir nicht ganz geheuer. Ein ganzes Jahr sind wir jetzt schon an diesem schrecklichen Ort. Wir können unmöglich hierbleiben, Naham. Wenn wir nicht zurück nach Jerusalem können, dann lass uns woanders hingehen. Hier in Pella halte ich es einfach nicht mehr aus.
Ich weiß, ich weiß. Jeden Tag dieselbe Leier. Hab doch Geduld. Wir gehen schon wieder nach Hause. Nur jetzt noch nicht. Ich will, dass Shebuel mitkommt.
Wieso?
Ich will mir mein Geschäft zurückholen und er kann uns dabei helfen.
Du meinst, du kannst ihn dazu überreden?
Ach, Shebuel kenne ich schon ewig. Er ist wie Wachs in meinen Händen. So wenig? Warum denn das? Das reicht ja nicht mal, um einen Spatzsatz zu kriegen.
Der Bruder hat doch behauptet, du hättest letzte Woche eine Extraportion verlangt, als du im Versammlungslager warst. Dem habe ich aber was erzählt. Das ist gelogen, habe ich gesagt. Wie kannst du meinem Mann nur sowas unterstellen? Es war doch gelogen.
Ach, ich hatte Hunger. Wenn wir schon auf unser Zuhause verzichten müssen, warum dann auch noch aufs Essen? In Jerusalem gab's Lamm mit Wein. Meinem Wein. Hier müssen wir von Wasser und Brot leben. Ich bin nur noch Haut und Knochen. Ach, weißt du noch, vor 2 Jahren, als wir den Wein aus dem Libanon bekamen? Was wohl aus meiner Weinhandlung geworden ist? Ach, ich will es mir gar nicht vorstellen. Von Gideon haben wir auch noch nichts gehört in den 11 Monaten, wo wir hier in dieser Wildnis dahin vegetieren. Der meint womöglich, wir kommen nie wieder und er kann sich alles unter den Nagel reißen. Na, den knöpfe ich mir vor.
Friede sei mit euch, Naham,
Abital. Shebuel, mein lieber Freund. Hallo, Sitri. Herzlich willkommen. Gerade haben wir von euch geredet. Darf ich dir etwas Wein aus dem Libanon anbieten? War nur ein Scherz. Wäre ja auch zu schön. Abital und ich haben gerade erst an die Lieferung gedacht, die wir vor 2 Jahren von dort bekommen haben. Weißt du noch?
Tja, Naham, das waren noch Zeiten.
Das kannst du laut sagen. Weißt du noch, was für Festmähler wir veranstaltet und alles aufgetischt haben? Und dann die Musik. Wir haben Brüder aus aller Welt bewirtet
und ihnen so manchen Schekel zugeschickt.
Einmal durfte ich bei dir auf der Flöte vorspielen, Bruder Naham.
Und das hat allen sehr gefallen. Der Musikunterricht hat dir so viel gebracht. Es gibt aber auch eine Menge gute Lehrer in Jerusalem. Hast du denn hier jemanden, der dir was beibringt?
Nee, eigentlich keinen.
Ach, Sitri, das tut mir aber leid. Du hast ein Riesentalent. Da muss man doch was draus machen.
Da hat er recht. Es wäre eine Sünde, so eine Begabung nicht zu fördern. Die besten Lehrer gibt's natürlich in Jerusalem. Du musst mal einen Abend vorbeikommen und für uns spielen, Sitri.
Oh ja, gern.
Tja, wir haben alle Opfer bringen müssen. Es ist schon paradox. Schau uns nur an. Naham und Shebuel, die Wohltäter, sind jetzt auf die Wohltaten anderer angewiesen. Naham und Shebuel, die angesehenen Weinhändler, schuften sich jetzt in anderer Leute Weinberg den Buckel krumm. Und wofür? Für Trauben, die in Jerusalem jede Ziege ausspucken würde.
Stimmt. Einfach ist es nicht.
Und was ist mit Gideon?
dem wir das Geschäft anvertraut haben? Hat der vielleicht was von sich hören lassen?
Nein, nicht das Geringste. Guten Tag, Ethan.
Ethan, herzlich willkommen.
Seht mal, ich bringe euch Getreide. Ein Bruder aus dem Norden hat es der Versammlung gespendet. Wir haben es gerecht unter alle Brüder aufgeteilt. Für deine Familie ist auch etwas da, Shibuel.
Wir sind selbstverständlich dankbar dafür, Ethan. Aber lange wird das auch nicht reichen. Was dann? Wovon sollen wir dann leben? Die Nahrung wird hier immer knapper. Bald ist nichts mehr da.
Nahrung wird überall knapp. Das hat Jesus vorausgesagt. Und das weißt du. Aber auch, dass Jesus versprochen hat, Jehova würde für seine treuen Diener sorgen. Ja. Wo bleibt denn dein Glaube nach? Kannst du dich noch an die Hungersnot vor 20 Jahren erinnern? Damals unter Claudius?
Na klar.
Wir waren so hungrig. Und dann kamen die Brüder aus Antiochien mit all den Lebensmitteln. Du hast noch mitgeholfen, sie zu verteilen. Jehova hat damals für uns gesorgt und er wird es auch jetzt tun, wenn wir fest zu ihm halten.
Aber in Jerusalem ist die Nahrung nicht knapp. Ich habe gehört, dass sie dort riesige Vorratslager haben. Genug, um einer jahrelangen Belagerung standzuhalten.
Mit deinem Herzen bist du wohl immer noch in Jerusalem, mein Bruder.
Wie soll es denn auch anders sein? Ich bin da geboren, habe mein ganzes Leben da verbracht. Jerusalem ist meine Heimat. Und eines Tages will ich wieder zurückkehren. Siehst du das? Das ist der Schlüssel zu meinem Haus. Ich trage ihn immer hier, an meinem Herzen. Er gibt mir die Kraft, durchzuhalten.
Darf ich mal sehen? Du musst dich von diesem Schlüssel trennen, Nahum. Trag ihn weit weg und vergrab ihn. Unsere Heimat ist jetzt hier. Mach sie auch zu deiner Heimat. Es gibt keinen Grund zu glauben, wir würden je nach Jerusalem zurückkehren.
Ach, sag doch sowas nicht.
Auf jeden Fall gibt es dort genug zu essen. Hier müssen wir leben wie die Israeliten in der Wildnis. Nur, dass wir kein Manna haben.
Moment, mein Bruder. Für die Israeliten waren die 40 Jahre in der Wildnis eine Strafe. Dass wir hier sind, ist ein Segen.
Ein Segen? Was denn bitte für ein Segen?
Das wissen wir doch alle. Sitri, was hat Jesus gesagt, warum wir aus Jerusalem fliehen sollten?
Weil die Stadt vernichtet wird.
Während wir uns so unterhalten, wird Galiläa von den Römern überrannt. Vespasian ist dort mit 60.000 Mann auf dem Vormarsch. Vespasian, einer der hochrangigsten Generäle Roms. Eine Stadt nach der anderen geht vor ihm in die Knie. Da wird er Jerusalem auch nicht verschonen. Ja, ja, schon gut, ich weiß. Jerusalem wird fallen. Irgendwann. Die Frage ist nur, wann? Ich habe keine Lust, den Rest meines Lebens hier zu verbringen, wenn das Ende nicht bald kommt. Warum in der Fremde leben, wenn ich gemütlich in Jerusalem wohnen kann, meinem Zuhause? Worauf es ankommt, ist doch, wann? Wann kommt das Ende? Das kann noch Jahre dauern.
Da muss ich Nahum irgendwie recht geben, Ethan.
Worauf es ankommt, ist nicht, wann oder wie das Ende kommt. Es kommt darauf an, dass wir treu bleiben. Wir haben Judäa verlassen, genau wie Jesus gebogen hat.
Das haben wir ja auch gemacht. Aber das Leben hier ist so schwer.
Das stimmt schon. Und deshalb haben wir es alle nicht leicht. Aber ich bin sicher, Abraham und Sarah ging es auch nicht viel anders, als sie das reiche Ur in Chaldea verließen und von da an in Zelten lebten. Sie sind nie nach Ur zurückgekehrt. Und Jehova hat sie gesegnet. Und auch uns wird Jehova segnen. Eines steht fest. Die Drangsal, die Jesus für Jerusalem vorausgesagt hat, wird zu der von Gott bestimmten Zeit eintreten. Bis dahin sollten wir uns auf das konzentrieren, was Jehova heute von uns getan haben möchte.
Oh, ich weiß, ja. Wir sollten predigen. Aber du weißt genau, Ethan, dass man uns für verrückt hält. Nicht nur wegen dem, was wir predigen, sondern auch, weil wir Hals über Kopf unser Zuhause verlassen und eine Vernichtung angekündigt haben, die bis jetzt nicht gekommen ist.
Von Jesus dachten das manche auch. Wenn wir voll und ganz in unserer Aufgabe aufgehen, dann sehnen wir uns nicht nach dem zurück, was wir aufgeben mussten. Jesus hat doch gesagt, niemand hat Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Felder um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verlassen, der nicht jetzt hundertfach empfängt und in dem kommenden System der Dinge ewiges Leben.
Ich kann dir nicht widersprechen, Ethan. Vielleicht brauche ich einfach mehr Glauben.
Ich wahrscheinlich auch.
Ein starker Glaube ist überlebenswichtig. Gerade in unseren schweren Zeiten. Wir müssen durch Glauben wandeln, nicht durch Schauen.
Und was ist damit gemeint?
Durch Glauben zu wandeln bedeutet, auf Gottes Anleitung zu vertrauen und davon unseren ganzen Lebensweg bestimmen zu lassen. Durch Schauen zu wandeln heißt, sich im Leben von dem beeinflussen zu lassen, was auf unsere Sinne einwirkt. Ich bin euer Bruder. Ich möchte euch wirklich helfen. Lasst mich erzählen, wie wir unseren Glauben stärken können.
Die Gefahr ist vorbei. Habe ich es euch nicht gleich gesagt? In Rom geht's drunter und drüber.
Was?
Wirklich wahr. Kaiser Nero hat sich umgebracht. Ohne Anweisung aus Rom rückt General Vespasian nicht gegen Jerusalem vor. Wieder einmal hat Jehova die heilige Stadt und ihre Bewohner befreit. Wisst ihr, was das bedeutet? Keine Bedrohung mehr.
Woher weißt du das alles?
Von Juden, die gerade aus Galiläa gekommen sind. Jetzt ist der richtige Moment, Shebuel.
Wofür denn?
Wir müssen zurück nach Jerusalem. Wir dürfen keine Zeit verlieren.
Was hast du denn vor?
Wir reisen dorthin, holen ein paar Sachen aus unseren Häusern und schauen nach dem Geschäft. Wenn alles in Ordnung ist, können wir ein Weilchen bleiben. Wenn nicht, verschwinden wir sofort wieder. Vielleicht lässt sich der Rest ja auch verkaufen. Was meinst du? Rahel, wir könnten sogar nach deinem Bruder Beraja suchen und sehen, wie es ihm geht.
Wirklich, Shebuel? Vielleicht könnt ihr ihn ja zur Vernunft bringen und nach Pella holen. Er fehlt mir so.
Ich weiß doch, wie du an deinem Bruder hängst. Von so viel Fürsorge wäre er sicher ganz bewegt. Also, Shebuel, was ist jetzt? Nichts wie weg aus dieser armseligen Einöde. Wir müssen uns beeilen.
Also, ob das wirklich das Richtige ist, Nahum? Ich habe mich ausführlich mit Ethan darüber unterhalten.
Ethan? Bei allem Respekt. Das ist ein alter Mann, viel zu unflexibel. Nach ihm brauchst du dich doch nicht zu richten.
Es geht nicht darum, was er sagt. Das sieht Ethan genauso. Wir müssen uns an das halten, was Jesus gesagt hat.
Wir haben doch gemacht, was Jesus uns geboten hat. Wir sind geflohen. Er hat nicht gesagt, dass wir nie zurück dürfen. Außerdem ist ja gar nichts passiert. Vielleicht hat sich Jehova das mit der Vernichtung Jerusalems anders überlegt. So war es doch auch bei Ninive, wo lauter unbeschnittene Götzenanbeter gewohnt haben. Da wäre es nur logisch, wenn Jehova mit Jerusalem, wo sein Tempel steht und das Volk für seinen Namen lebt, erst recht barmherzig ist.
Moment, das kann man nicht miteinander vergleichen. Die Leute von Ninive haben bereut, die in Jerusalem nicht. Und außerdem weißt du genau, dass die Juden nicht mehr Gottes Volk sind. Das hat der Apostel Paulus in seinem Brief an uns vor ein paar Jahren gut erklärt.
Es ist doch so, Jehova hat die Stadt offensichtlich beschützt. Und das nicht nur einmal, sondern zweimal. Erst bei der Niederlage von Cestius Gallus und jetzt dadurch, dass Vespasian aufgehalten wurde. Aber meinetwegen, angenommen, Jehova will Jerusalem immer noch vernichten. Wann soll das passieren? Wir haben gedacht, die Vernichtung kommt, sobald wir die Stadt verlassen haben. Aber nichts ist passiert. Habe ich recht?
Ja, du und ich, wir haben das gedacht.
Und jetzt sag mir, hat Jehova auch die Vernichtung des Tempels Salomos vorausgesagt?
Hat er.
Durch welche Propheten?
Na, mehrere.
Genau, durch Jeremia, Ezekiel und Jesaja. Habe ich recht?
Ja, worauf willst du hinaus?
Wie lang im Voraus hat er diese Vernichtung ankündigen lassen?
Ich weiß nicht mehr genau, aber mindestens mehrere hundert Jahre. Worauf willst du hinaus, Nahum?
Mehrere hundert Jahre. Darauf will ich hinaus. Jehova ist geduldig. Ihm liegt nichts daran, dass die Bösen umkommen. Wenn er damals hunderte von Jahren gewartet hat, warum sollte er es jetzt so eilig haben?
Ich weiß nicht. Du hast doch gehört, was in Jerusalem los ist. Parteien kämpfen um die Vorherrschaft. Es herrscht Mord und Totschlag.
Ach, alles nur Gerüchte. Jeder dichtet was dazu. Jede Stadt hat ihre Probleme.
Trotzdem.
Hunderte, vielleicht tausende jüdische Familien ziehen mit Kindern dreimal im Jahr zu den Festen nach Jerusalem. Sie kommen und gehen und nichts passiert ihnen. Die haben keine Angst.
Was hältst du davon, Rahel?
Also ich habe schon Angst, wenn du nur einen Tag weg bist. Aber vielleicht wäre es ja nicht so gefährlich, wenn du nur kurz hingehst.
Mehr möchte ich doch gar nicht.
Vater, ich habe einen Brief für dich. Aus Jerusalem.
Gideon hat geschrieben. An uns beide, Nahum.
Na endlich. Was schreibt er denn?
Nicht viel. Es tut ihm leid, dass er uns nicht schon eher geschrieben hat. Und das wäre alles ziemlich schwierig. Aber er will bald herkommen und uns ausführlich berichten.
Gideon kommt hierher? Das ist ja großartig.
Das ändert einiges, Nahum. Sollten wir uns nicht erst mal anhören, was er sagt, bevor wir uns Hals über Kopf nach Jerusalem aufmachen?
Kann schon sein. Ich hoffe nur, er kommt bald. Grüßt, Nachbarn. Soll's auf Reisen gehen?
Ja, wir wollen nach Jerusalem.
Zum Passa. Wir machen uns schon etwas früher auf.
Gehen viele von hier dahin?
Na, ihr wisst ja, die jüdische Gemeinde hier ist ziemlich klein. Aber jedes Jahr ziehen Tausende von Juden von überall her nach Jerusalem. Das wisst ihr doch.
Sie kommen aus der ganzen Welt.
Aber was ist mit den Römern im Norden? Vespasian ist nicht von Rom zurückgekehrt. Anscheinend haben sie Verstärkung bekommen und werden von seinem Sohn Titus angeführt.
Die sind für Jerusalem nicht gefährlich. Die Stadt ist gut befestigt und von vielen Soldaten beschützt. Davon ganz abgesehen hatten die Römer ja schon Schwierigkeiten, die Dörfer von Galiläa einzunehmen. Und haben dabei ihre Belagerungsmaschinen verschlissen. Über die Mauern Jerusalems kommen die römischen Soldaten nie. Nicht mal, wenn sie Flügel hätten.
Wir ziehen jedes Jahr nach Jerusalem hinauf.
Das ist immer ganz toll.
Ihr seid doch Juden. Warum kommt ihr nicht mit?
Ich würde ja gern.
Wann wart ihr denn das letzte Mal in Jerusalem?
Das ist schon 4 Jahre her. Eine halbe Ewigkeit.
Nahum, ach, hier bist du. Gideon ist endlich mit Neuigkeiten aus Jerusalem gekommen. Er ist gerade bei Shebul. Komm mit.
Ich dachte schon, der kommt gar nicht mehr. Mal gespannt, was er zu erzählen hat.
Kaum glauben, aber die Stadt ist wie eine hungrige Bestie, die sich selbst auffrisst. Es ist der totale Wahnsinn. 3 große Parteien bekriegen sich gegenseitig. Das Gemetzel ist so grauenvoll. dass viele beten, die Römer sollen kommen und sie davon befreien. Dazu kommt der Hunger in der Stadt.
Was ist mit den riesigen Getreidevorräten?
Das war einmal. In den Vorratslagern war so viel Getreide. Die Stadt hätte einer Belagerung jahrelang standgehalten. Davon ist nichts mehr übrig. Jede Partei hat die Vorräte der anderen vernichtet. Es ist einfach schrecklich. Die Kämpfe sind so heftig. Priester und Gläubige sind sogar beim Opfern im Tempel umgekommen, als hätten sie den Altar mit ihrem eigenen Blut besprengt.
Hast du meinen Bruder Beraja gesehen?
Ja, er ist von der Partei eines gewissen Simon rekrutiert worden. Er hat die obere Stadt in seiner Gewalt. Mich hatten sie auch eingezogen. Nach vielen Monaten konnte ich fliehen. Dein Bruder hat mir dabei geholfen. Die Rebellen zwingen jeden, den sie zu fassen bekommen, mitzumachen. Und bei dem geringsten Verdacht, dass jemand zu den Römern überläuft, wird er umgebracht. Darin sind sich alle Parteien einig. Hier, der Brief ist von Beraja.
Sei gegrüßt, Gideon. Da bist du ja endlich. Hat ganz schön gedauert.
Ja, es war gar nicht so einfach, aus der Stadt zu kommen. Ich habe gerade erzählt.
Gideon hat einen Brief von Beraja mitgebracht. Was schreibt er denn, Rahel?
Er schreibt, dass in der Stadt Chaos herrscht. Sie ist den Römern nicht in die Hände gefallen, wie wir dachten. Er hat wohl eine gute Stellung bei den Zeloten. Und er verspricht, sich um uns zu kümmern, wenn wir zurückkommen. Und er schreibt, dass ich ihm fehle. Ach, Shebuel, wir müssen doch irgendetwas für ihn tun können.
Wie steht's mit unserem Geschäft, Gideon? 4 Jahre ist es her und nicht eine einzige Nachricht von dir.
Ich wollte schreiben, oft sogar. Es sieht nicht gut aus. Alle 4 Weinhandlungen wurden geschlossen. Nur ein paar Monate, nachdem ihr weg wart.
Das sollt ihr glauben.
Ich schwör's euch beim lebendigen Gott. Ich sag die Wahrheit. Wenn ich euch betrogen hätte, wäre ich jetzt wohl kaum hier.
Mit welcher Begründung haben sie denn den Wein beschlagnahmt?
Sie sagten, ihr zwei wärt die Geschäftsinhaber. Als die Stadt euch brauchte, hättet ihr sie mit eurer Familie im Stich gelassen. Und ich hätte überhaupt kein Recht, mit dem Wein zu handeln. Nur ihr hättet Anspruch darauf, wenn noch was übrig ist. Mich hat man zum Reparieren und Ausbauen der Stadtmauern herangezogen.
Und was ist mit unserem Haus?
Da wohnen jetzt andere.
Was? Wer?
Viele Flüchtlinge sind aus Galiläa nach Jerusalem gekommen. Und wenn die ein leerstehendes Haus sehen, ziehen sie ein. Bei euch ist ein Viehhändler eingezogen mit seinen Tieren. Er verkauft sie da. Vor allem Schafe.
Schafe? Und die gehen jetzt an meinen Wein und schlafen in meinem Bett? Und womöglich speisen die noch besser als ich? Schafe? Das ist zu viel. Ich muss unbedingt zurück. Shebuel, komm mit. Du bist schon immer mein Freund gewesen. Nur für eine Woche. Ich verspreche dir, keinen Tag länger.
Naha, mein Freund. Ich habe lange darüber nachgedacht und viel gebetet. Letztlich bleibt die Frage, befolgen wir das eindeutige Gebot Jesu oder nicht? Er hat gesagt, wir sollten fliehen. Er hat nicht gesagt, wir können wieder zurück. Nicht mal für einen Tag. Wir müssen gehorsam sein und durch Glauben wandeln.
Also ich gehe.
Ich auch.
Komm doch mit.
Nahum, wir sind unser ganzes Leben Freunde gewesen. Wir hatten immer dieselben Ziele, sind zusammen durch dick und dünn gegangen. Ich würde mein Leben für dich geben. Ich war immer offen und ehrlich zu dir. Und das bin ich auch jetzt. Ich gehe nicht mit dir nach Jerusalem zurück. Diesmal vertust du dich völlig.
Wieso?
Du hast den Blick für die Wirklichkeit verloren. Direkt vor deinen Augen. Lauter Chancen und Segnungen. Und du siehst sie nicht, weil du nur in die Vergangenheit schaust. Das verstellt dir den Blick für die herrliche Zukunft, die Jehova seinen treuen Dienern versprochen hat.
Mit meinem Blick ist alles in Ordnung. Denk lieber mal an den guten Beraja. Ich versuche ihm zu helfen, wo ich kann. Du könntest das natürlich noch viel besser.
Red doch mit ihm, Rahel. Erklär's ihm.
Ich flehe dich an, mein Bruder. Geh nicht.
Ich muss gehen.
Zu was willst du zurück?
zu dem, was mir gehört. Oh, Schafe in meinem Haus! Bald mit den eigenen Betten.
Ich hoffe nur, es ist noch alles ganz. Wirst du Rahels Bruder suchen?
Bist du noch zu retten? Beraja ist doch bei den Zeloten. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben.
So wenig Leute auf der Straße. Ach, schau mal, wer da kommt. Ist es nicht die Frau aus Pella, die mit ihrem Mann und Sohn zum Passer wollte? Habt ihr nicht miteinander geredet?
Bist du nicht die Frau aus Pella?
Ja. Ach, wären wir doch bloß dort geblieben.
Was ist denn passiert? Wo ist denn dein Mann und dein Sohn?
Die sind in Jerusalem. Wir waren kaum in der Stadt. Da haben die Zeloten sie schon gezwungen, mitzugehen. Sie lassen sie nicht mehr weg. Aber mein Mann wollte unbedingt, dass wenigstens ich sofort kehrt mache. Dieses Blutvergießen, schrecklich, ein Gemetzel. Alle suchen nach Männern, die für sie kämpfen. Euch werden sie auch mitnehmen, garantiert.
Aber wir sind Christen. Wir halten uns aus Politik und Krieg heraus.
Wenn ihr nicht mitmacht, bringen sie euch um.
Vielleicht sollten wir uns noch mal überlegen.
Oh, schaut nur.
Ich kann es nicht genau erkennen. Was ist denn da?
Männer, Soldaten, Römer, unendlich viele. Sie marschieren direkt auf uns zu, auf Jerusalem. Oh, sie kommen. Was machen wir denn jetzt?
Wir sitzen in der Falle. Wir können weder vor noch zurück. Wir sitzen in der Falle, gefangen wie ein Vogel. Oh, was sollen wir bloß tun? Ach, Jehova, rette uns doch bitte.
Predigtdienst.
Und wie? Ich war bei einer Nachbarin von Philo.
Von welchem Philo?
Na, der beim Weinberg im Süden der Stadt wohnt. Der Nichtjude, der neuerdings zu den Zusammenkünften kommt.
Ach ja, der. Letzte Woche hat er mir erzählt, dass er schon immer nach der Wahrheit gesucht hat und jetzt findet er sie in Gottes Wort. Er hatte dabei Tränen in den Augen. Und er war erstaunt, wie genau Jesus den Fall Jerusalems vorausgesagt hat. Er meinte, es wäre klug von uns gewesen, auf die Warnung zu hören und sofort zu fliehen. Da hat er wirklich recht.
Und heute hat mir seine Nachbarin erzählt, dass Philo früher ihre Familie grob beschimpft hat. Jetzt bringt er ihnen was zu essen. Dass er sich so geändert hat, ist für sie ein wahres Wunder. Sie wollte wissen, ob wir ihm einen Zaubertrank verabreicht hätten. Und wenn ja, dann hätte sie auch gern was davon.
Ich habe gerade mal die Berichte auf den neuesten Stand gebracht. Allein hier in Pella kommen heute dreimal so viele zu den Zusammenkünften wie vor 6 Jahren, als wir gekommen sind. Es lassen sich auch immer mehr taufen.
Cetri hat erst gestern gesagt, dass er sich taufen lassen will. Er will mal Ältester werden und so gut lehren können wie Ethan.
Unser Sohn, der macht sich richtig gut.
Du aber auch.
Wie meinst du das?
Wir haben zwar viel weniger als in Jerusalem. Das Leben hier ist viel schwieriger. Früher bist du sehr in Weinhandel aufgegangen. Ständig kaufen und verkaufen. Unser Leben war so hektisch, so kompliziert. Jetzt haben wir viel mehr Zeit für uns als Familie und für den Dienst. Und du wirkst irgendwie, naja, glücklicher.
Das bin ich auch. Und ich fühle mich Jehova viel näher. Und mir war nie bewusst, wie viel Freude es macht, anderen zu zeigen, wie man ein Freund Jehovas wird. In Jerusalem habe ich Tag und Nacht für mehr Umsatz in unserem Weinhandel gearbeitet. Ich habe mir eingeredet, dass ich ja für meine Familie sorge, was ja stimmte. Und zwar gar nicht schlecht. Natürlich war ich auch regelmäßig im Dienst, aber mit dem Herzen war ich eigentlich nicht dabei. Ich habe immer davon geredet, unser Leben zu vereinfachen, damit wir mehr im Dienst tun können. Aber dabei blieb es auch. Unternommen habe ich nie was. Ich glaube, ich hatte mich einfach nicht getraut.
Was nicht getraut?
Mit weniger auskommen zu müssen. Ich hatte davor Angst, wie andere über mich denken. Davor, dass wir vielleicht nicht glücklich wären.
Und jetzt?
Jetzt ist mir klar, wie falsch ich lag. Wirklich glücklich zu sein, hat nicht das Geringste damit zu tun, wie die Welt über uns denkt oder was sie zu bieten hat. Was wirklich zählt, ist einzig und allein den Auftrag zu erfüllen, den Jesus uns gegeben hat. Durch Glauben zu wandeln und nicht durch Schauen, das ist der Schlüssel zu echtem Glück.
Was ist der Schlüssel zu echtem Glück? Könnte es ein solcher Schlüssel sein? Er könnte eine Schatztruhe öffnen oder ein Haus. Was kann er aber nicht? Oder was ist er nicht? Hast du noch den letzten Satz von Shebuel im Ohr? Durch Glauben zu wandeln und nicht durchschauen, das ist der Schlüssel zu echtem Glück. Welche drei Lektionen hat uns denn das Drama, was wir gerade gesehen und gehört haben, vermittelt? Die erste Lektion, durch Glauben zu wandeln, bedeutet, auf Gottes Anleitung zu vertrauen. Noch einmal, es bedeutet, auf Gottes Anleitung zu vertrauen. Zwar musste man damals in Jerusalem Opfer bringen, um eben dem Gebot Jesu zu gehorchen, die Stadt zu verlassen, daraus zu fliehen. Aber Jesus gab dieses Gebot aus Liebe. Es sollte Leben retten. Naham und Abital suchten nach Gründen, dem Gebot nicht gehorchen zu müssen. Wieso? Der Schlüssel. Das Vertrauen zu Jehova spielte für die beiden nicht die Schlüsselrolle bei ihren Entscheidungen, sondern ihr Besitz. Und deshalb müssen wir, so als Lektion für uns, deshalb müssen wir mit ganzem Herzen auf Jehova vertrauen. Wir denken dabei an Sprüche 3, Vers 5. Die zweite Lektion. Durch Glauben zu wandeln bedeutet, von Gottes Anleitung unseren Lebensweg beeinflussen oder gar bestimmen zu lassen. Noch einmal, es bedeutet, von Gottes Anleitung unseren Lebensweg bestimmen zu lassen. Nahum und Abital ließen sich durch weltliche Wünsche in die Falle locken. Und dadurch führten sie ihre Schritte zurück nach Jerusalem. Wieso? Der Schlüssel. Ihre Schlüsselgedanken drehten sich um die Dinge der Welt und nicht um Gottes Anleitung. Es war genau wie es Jakobus beschrieb. Lasst uns gemeinsam diesen Text in Kapitel 1, also Jakobus 1, Vers 14 und 15, doch einmal nachlesen. Ich lade euch dazu herzlich ein. Jakobus, Kapitel 1, Vers 14 und 15. Wir achten mal darauf, wie genau doch die Beschreibung auf das gerade Gehörte oder Gesagte zutrifft. Vers 14. Sondern jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Denn die Begierde befruchtet ist, gebiert sie Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollbracht ist, bringt Tod hervor. Was haben wir hier gelesen? Die Begierde, die kann uns wegziehen. Die kann uns locken. In der Fußnote zum Vers 14 zu diesem Begriff heißt es, oder wie mit einem Köder gefangen. Wörtlich beständig gekötert werdend. Welchen Rat erhielt denn Nahum von Ethan? Erinnert ihr euch? Du musst dich von diesem Schlüssel trennen, Nahum, hat er gesagt. Trag ihn weit weg, vergrab ihn. Er sagte gewissermaßen, lass dich nicht ständig von deiner Begierde ködern. Wir müssen also, die Lehre wiederholt uns, wir müssen also aufpassen, dass uns verkehrte Wünsche nicht auf den Weg des Ungehorsams führen. Die dritte Lektion. Durch Glauben zu wandeln erfordert, dass wir geistigen Dingen großen Wert beimessen. Noch einmal. Es erfordert, dass wir geistigen Dingen großen Wert beimessen. Nahum und Abital empfanden Jehovas Anleitung als eine Last. Wieso? Der Schlüssel. Die geistigen Dinge hatten für sie nicht einen so hohen Wert wie eben die materiellen. Shebuel und Ethan hingegen hielten sich an die Anleitung Jehovas. Und sie hielten diese nicht für eine Last, sondern für einen Segen. Das sollten wir auch. Das ist die Lehre für uns. Nehmen wir uns also fest vor, immer durch Glauben zu wandeln und nicht durch Schauen, immer das zu tun, was Jehova sich von uns wünscht. Die Welt mit all ihren Schlüsseln vergeht. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt immer da.